Leute, heute ist ein sehr, sehr besonderer Tag. Was für ein Tag ist heute?
Montag.
Besonder, auf jeden Fall besonders. Ja.
Ich wusste gar nicht, dass diese Antwort von dir kommt.
Warte, lass mich überlegen.
Hast du heute noch nicht auf Insta geguckt, sag mal?
Ich weiß es. Ich
Tag des Biers?
Doch.
Das wäre ein ganz besonderer Tag, Kai, ne?
Ja. Tag.
Ich weiß es, ich kann ja mal ein paar Tipps geben. Ja. Denk mal so 138 Jahre zurück.
Irgendwie Gründung.
Ja, heute Geburtstag. Ist Gründungsdatum vom HSV. 138 Jahre HSV, Leute.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch. Und ich habe Happy Birthday. Ja, ich habe mir das vor 2,5 Monaten in meiner Notiz gemacht, weil ich dachte, oh geil, das ist ein Montag, da zeichnen wir auf, da werde ich ein paar Fragen raushauen. Deswegen habe ich euch ein paar Fragen vorbereitet.
Ich habe auch eine Frage. Ich habe auch eine Frage, aber mach du erstmal deine.
Okay, down memory lane. Wie hießen die drei Vereine, die sich zum HSV zusammengeschlossen haben?
Down Memory Lane, gefällt mir jetzt schon.
Falke. C. Falke oder so, genau. Ja.
Irgendwas mit H. Homburg oder so? Gibt es da was?
Nee, Homburg ist nicht dabei. Aber Hamburger FC von 1888 und FC Falke 06, extrem nah an FC Schalke 04. Nein.
Und was der dritte?
SC Germania von 1887.
1887 Germania, ja.
Und tatsächlich ist Germania auch der quasi der Verein, der am 29. September 1887 gegründet wurde. Und weil das quasi das Gründungsmitglied Nummer 1 ist, wurde uns dann irgendwie, weil eigentlich ist der HSV 88 erst entstanden, aber uns wurde dann dieses Datum als offizielles Datum zugewiesen.
Wichtig, wichtig. Gibt sich Germania
Schnelsen.
Immer noch irgendwie so? Germania Schnelsen, ja gut, egal. Ist was anderes.
Okay. Wo war das erste Stadion?
Roter Baum.
Wow, ihr seid so gut. Welcher Cheftrainer hat in Hamburg am längsten die Trainerbank gedrückt?
Oh, warte, lass mich überlegen.
Gute Frage.
Ich bin froh, dass ich hier für die Fragen und nicht für die Antworten zuständig bin.
Happel war der war erfolgreich.
Er war zweitlängster, er war 6 Jahre im Amt, aber und es gab einen, der war länger.
War der danach?
Nee, davor.
Davor. Okay.
Da waren wir alle noch nicht auf der Welt.
Da bin ich, wüsste ich noch nicht mal einen
Namen. Vorname Günther. Günther Mahlmann.
Okay.
Er war 7 Jahre, von 54 bis 61.
Wäre ich nicht drauf gekommen.
Nein.
Okay, wer hat die meisten Tore für den HSV geschossen?
Uwe Seeler.
Easy one. Mhm. Was war der höchste Heimsieg der Rothosen in der Bundesliga?
10-1.
8-0. Ja. 8-0 gegen den KSC zu Hause.
Ja. Warte mal, aber ist das schon lange her?
Ja, 66. Ja,
okay. Das ist schon lange her.
Gegen Kassi war auch noch mal irgendwie so ein hohes Ding, aber es war eher so 5 oder 6 oder so. Ja, gut.
Okay, welcher Torwart in der Geschichte hat die meisten Elfmeter für den HSV gehalten?
Ja, Hans-Jörg Butt. Achso, gehalten.
Gehalten.
Ja.
Goldstein.
Frank Rost?
Nee.
Also,
nee, wenn auch schon leider alles Uli Stein. Keine junge Geschichte, muss man sagen. Leider.
Ja,
zwischen 71 bis 80 hat er beim HSV 9 gespielt.
9 Jahre. Weiß ich nicht.
Rudi Kargus. Ja, 23 stimmt, Bundesliga-Elfmeter.
Natürlich,
gehalten.
Rudi Kargus, klar. Ja.
Ja.
Aber Mann, du lässt uns hier richtig schlecht aussehen.
Nein, wie gesagt, ich hätte wirklich nicht viel davon gewusst. Okay, letzte Frage.
Ich bin froh, dass ich Rudi Kargus den Namen kenne, aber ist,
ist auch alles.
Welches war denn die höchste Niederlage vom HSV?
Gegen die Bayern, 9-0.
8-0. Oder 9-2.
9-2 gab es auch, ja. Okay. Wann hat der HSV das letzte Mal den DFB-Pokal gewonnen?
In den 80ern?
89.
Ja, hätte ich
87.
87, ja.
Ich hatte meine Fahne, da standen alle gegen Meisterschaften.
Gegen die Stuttgarter Kickers. Letzter Titel auch
in
wild.
Unserem Geburtsjahrgang, Gato. 87.
Ja, stimmt.
So merke ich es mir.
War nicht 89 auch noch ein Titel? Also hätte ich jetzt gesagt, dass er 89...
Das war nicht DFB-Pokal auf jeden Fall. Dann vielleicht
Schale noch mal.
Meisterschaft.
Aber weiß nicht, ich kann natürlich auch sein.
Also Egal. Ich muss euch leider sagen, als ich jetzt diese Fragen hier prepared habe, ist mir aufgefallen, dass diese ganzen Erfolge wirklich sehr, sehr lang her sind. Und ich mich sehr freue, dass ich letztes Jahr bei unserem absolut neuesten, größten Erfolg dabei war. Letztes Jahr vor allem, dieses Jahr Mai.
Ja.
Ich habe auch noch eine Frage, ein bisschen jüngerer.
Ja, besser ist es.
Am Sonntag, Auswärtsspiel, Alte Försterei in Berlin, in Köpenick. Heuer hat welche Trikotnummer?
Die Nummer 1.
Die Nummer 1. War aber noch nicht die Frage, Pia.
Schade.
Welcher Spieler auf dem Platz hatte die nächstniedrigere Zahl, also Trikot
Startelf, aber, ne?
Startelf,
ja, aber
vom
sonst
HSV?
7 Dompe.
Sonst ist Merkel Bronze ziemlich eingewechselt worden. Aber hat Elf Hartli 8 oder 6? 8?
8 hat Elf Hartli. 7 Dompe ist mir als erstes eingefallen.
Ja, 7.
Ja.
Geil.
Ja. Fand ich, also früher ja. hat man immer so diese,
oder so,
ja,
ne?
So die 1 bis 11 auf dem, ja, Platz gehabt, so die Trikotnummern, und jetzt ist 7 mit Dompe und Elf Hartli, die 8 dann sind ja schon so die am nächsten, ich glaube, dann kam schon Dompe und die höchste Trikotnummer, Luka Vuskovic mit 44. Ja. So, also,
krass.
Ja, Mann, was für Fragen heute,
also
wir steigen hier,
boah, gebildet ein.
Ja.
HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu präsentiert.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau.
Fast so wie bei der Tagesschau.
Ja. Meine Damen und Herren, alle sind dabei. Pia, Kai, Muchel, ich, Gato. Wir.
Ja.
Reden heute mal über den Punktgewinn.
Über schöne Dinge im Fußball.
Richtig.
5 Spiele, 5 Punkte.
Ja, also wenn wir
Gato
da so weitermachen.
Würde jetzt sagen, das hätte ich unterschrieben am Anfang der Saison.
Hätte ich.
Komm, gegen die Bayern.
Ja, nee, da, wenn Pauli dabei gewesen ist.
Okay, komm, erste Frage. Aber schon. Egal. Seid ihr mit dem Saisonstart? Ist das, was sagt ihr? Saisonstart, 5 Spiele, 5 Punkte. Ist das für euch okay?
Ja, ja, ja. Ist okay.
13. Als Aufsteiger?
13. Platz. Ja.
Also ich bin zufrieden. Erstens, genau, 13. Platz. Zweitens ist es okay, wenn du 34 Spieltage, 34 Punkte hast.
Und die Bayern schon dabei waren.
Wenn, also ist 50-50, würde ich sagen, ob du absteigst oder nicht. Ist noch okay. Und dadurch halt neue Mannschaft. Wir brauchen erstmal ein bisschen. Das heißt, Start ist davon ausgehend, dass holprig ist. Und die Formkurve zeigt ganz klar nach vorne. Ich würde behaupten, wenn wir jetzt Gladbach hätten, würden wir...
Nach oben.
Nach oben. Mhm. Da, was hatten wir?
Nach vorne.
Nach vorne. Ja, nach vorne auch. Aber wenn wir jetzt gegen Gladbach spielen würden, also ich meine, Gladbach ist auch irgendwie noch weiter nach unten gegangen, aber ich glaube, dann würden wir sie jetzt wegballern.
Naja, Gladbach, 4 Tore hier, zweite Halbzeit gegen Frankfurt, Wahnsinn.
Ja, aber wir sind schon, ich glaube, irgendwie haben wir nochmal richtigen Schritt nach vorne gemacht seit einem Monat.
Ja, also man merkt das jetzt so langsam, die Spieler, ne, sie werden warm miteinander, es wird eingespielt, es findet
langsam.
Sich so langsam, vielleicht auch eine Startelf, wobei man, können wir gleich auch noch darüber diskutieren, ob wir mit allen Positionen ganz happy sind oder vielleicht auch gegen Mainz sowieso ja bedingt schon mal wechseln müssen, weil wir Verletzungssorgen und Gesperrte haben oder eben auch mit einigen Spielern vielleicht auch nicht ganz so zufrieden sind. Aber kommen wir mal ganz oder gehen wir mal ganz chronologisch der Reihe nach. Was war letzte Woche los? Wir haben nämlich unseren Live-Podcast announced letzte Woche Montag, dass wir
einen Live-Podcast haben.
Ja.
Und das war alles sehr kurzfristig und aus dem, also wirklich sehr kurzfristig, wie wir letzte Woche erläutert haben. Der findet ja am 12.11. im Schauspielhaus in Hamburg statt, das ist direkt am Hauptbahnhof. 1200 Leute ungefähr, rund 1200 Leute haben Platz. Und am letzten Freitag begann dann auch schon direkt der Vorverkauf. Ich habe überlegt, machen wir das ein bisschen später oder so, keine Ahnung. Ich sag, ach komm, wir machen es live, und scheiß drauf. Und es ging direkt voll los. Also erstmal ging es los, es war dann so Freitag.
Wir hatten 12 Uhr angekündigt.
12 Uhr angekündigt,
ja.
Großer Countdown, alles dies, das, so.
Ja.
Dann,
also wir waren bereit um 12, ich sag
12
so.
Uhr, ja. Ich guck dann
nur wir.
Auf die Uhr und so, okay, gut, dann war erst irgendwie Muchel dann um 12:03 so, sag mal, dann nichts online.
Findet die uns schon?
Was denn los? Ich so, boah, nee, keine Ahnung. Ich so, boah, guck, irgendwelche Mails kriege, habe ich jetzt hier noch einen extra Link bekommen oder nicht? Mittlerweile schon 12:05. Ich so, ey, ich ruf den jetzt an, ne? Ich sag mal den Kollegen aus dem Ticketing Bescheid, ne? Ich so, was ist das denn hier los, ey? Wir HSV-Fans sind gewöhnt, Punkt 12 Uhr geht's los, ja, mit Warteraum drum und dran, wir, ja, sind hier Ticketprofis und nicht irgendwie so, ja, ungefähr rund um 12 Mittag geht das mal online.
Stellt euch das mal vor, Ticketvorverkauf, ja, Derby gegen St. Pauli und der HSV sagt so.
Halb Hamburg gerade nicht am Arbeiten.
Ja, ja, so, ja, so roundabout 12 starten wir den Vorverkauf. Come on!
Ey, was ist jetzt los?
Naja, dann irgendwie irgendwie gefühlt fast alle Tickets weg und ein kompletter Rang oben noch so ausgegraut.
Vor allem, irgendwann heißt es so in der Gruppe von Muche, glaube ich auch, sag mal, warum ist eigentlich der Oberrang gesperrt? Also ist der nicht offen bei uns?
Ja, so, ja. Gute Frage. Ja, also, ich hatte nur so dann so eine Mail bekommen, ja, hier, die, irgendwie, wir hatten dann irgendwie, weiß nicht, 90 Plätze jetzt noch gesaved für intern und vergeben und hast du nicht gesehen und Sponsoren und so und dann dachte ich, ja gut, 1100 Plätze sind ja zum Verkauf, ne? Und dann halt nicht ausgegraut und keine Ahnung, was das irgendwie ist und dann rufe ich da wieder an. Oh, ja, frage ich mal Kollegen nach, was da dann irgendwie so.
Einmal mit Profis
arbeiten. Müssten eigentlich online. Ich so, ja, ist ja alles schon ausverkauft, guck doch mal an. Und irgendwie jetzt ist dann nur noch da oben. Und naja, ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt freigeschaltet. Wenn ihr auch drauf guckt, dann seht ihr, es ist eigentlich alles weg. Aber der zweite Oberrang, da könnt ihr noch, da gibt es noch Resttickets, also 200 Tickets.
200 Tickets gibt es ungefähr noch, ja.
Sind ungefähr noch übrig. Das wurde nach einer halben Stunde wurde das dann freigeschaltet. Also ich glaube, dass alle irgendwie auch Tickets bekommen haben. Also ein paar waren vielleicht drauf, wo es keine mehr gab. Aber also ihr könnt jetzt wieder raufgehen. Wir haben es ja nochmal gepostet. Der Oberrang ist jetzt wieder oder ist auf.
Der übrigens auch sehr geil ist. Also man darf sich jetzt vom zweiten Oberrang nicht abschrecken lassen, dass man weit weg, sondern Schauspielhaus ist von der Location her.
Mega geil. Richtig geil. Außerdem kommt ihr danach halt einfach runter und dann sprechen wir uns noch und dann ist sowieso alles
ja,
gut.
So.
Ist ja nicht, dass man jetzt irgendwie so Rang C unterm Dach ist beim HSV, sondern für 19,99 Euro.
Ganz vorne mit dabei.
Ja. Es wird auf jeden Fall herrlich werden.
Ja, wir stricken jetzt, also jetzt haben wir ja zumindest die Gewissheit, dass wir wahrscheinlich mit dem blauen Auge davon kommen und die Kosten gedeckt sind und nicht mehr zittern müssen. Und jetzt können wir uns an das Rahmenprogramm machen. Und
Wussten wir ja auch nicht, ne? Wir hatten ja vorher nur einen Live-Podcast mit 200 Leuten, das war zwar eine Minute weg. Jetzt haben wir 1000 Tickets dann ungefähr, 900 Tickets irgendwie, 1000 Tickets verkauft. Ist ja auch gut, man weiß ja nicht, vielleicht haben ja nur 250 Leute angefragt bei den 200 Tickets ungefähr, aber jetzt können wir planen und mal gucken, was wir dann noch an Specials rausholen.
Also ich habe das Geschehen ganz schön aufgeregt beobachtet, muss ich sagen. Ich habe den Link alle 2 Sekunden refreshed und dachte so,
schon wieder ein Ticket, schon wieder was. Schon wieder.
Da ist einer war da.
Er ist schon verrückt.
Das ist also, krass.
Freue ich mich
drauf. Der Puls geht hoch.
Ja, also vielen Dank, dass ihr da so zahlreich erscheint und wie gesagt, es gibt noch ein paar Resttickets. Wir freuen uns total auf euch. Wir werden einen richtig schönen Abend haben und selbst Muchel, ich hatte dann auch schon die Vorfreude gepackt und es wird nicht nur Podcast pur sein, ne? Es wird vielleicht auch drumherum noch ein, zwei Sachen geben, wo Muche selbst die Initiative ergriffen hat. Das finde ich sehr gut. Also ist gut. Ihr werdet.
Aber auch nur das, wo ich gedacht habe, okay, damit kann ich leben und bevor du dann noch tiefer gräbst und noch irgendwelche Sachen ausbuddelst, habe ich gedacht, okay, wenn ich da so ein bisschen vorpresche, kann ich da noch einige Sachen eher steuern.
Aber wir sind gespannt. Stübi ist natürlich auch mit dabei, hatten wir schon gesagt. Also, wenn es weiter so gut läuft, ich denke mal, Merlin Polzin ist ja unser Wunschkandidat.
Er kommt da gar nicht mehr drum herum.
Er kommt nicht mehr drum herum, er wird auf jeden Fall da festgenagelt.
Der Druck wächst.
Richtig. Das wird herrlich werden.
Wir machen jetzt so einen Reminder. Jeden Montag klingeln wir bei Philipp Lange an und freut er sich.
Moin Philipp, sag mal, was heißt hier jeden Montag? Ich gehe da ab jetzt immer schön in die Pressekonferenz und sitze dann so in der letzten Reihe und wink einfach so, Leute, ich wollte nur noch mal erinnern, 12.11.
Noch einmal eine offizielle Frage stellen. Ja, und hier ist Pia von HSV, meine Frau, Podcast.
Wie der offizielle Frage? Fan-Podcast. Du wolltest doch.
Konnten wir eine Zeit lang ja immer, ne? Über Radio. Aber,
wir können uns doch immer noch. Also kann man
sich nicht akkreditieren. Ja, ich habe Presseausweis. Wir kommen da rein.
Habe ich auch von der Mickey Mouse.
Wir machen das.
So im Yps-Heft oder so.
Ja, aber du hast for real einen, so, ne?
For real.
Und dann kannst du hingehen und sagst,
das letzte Mal war ich, da war Dieter Hecking noch Trainer.
Ja. Und dann sagst du.
Hallo.
Wie ist deine Frage an Merlin zur Abschlusspressekonferenz? Ja, das Spiel ist interessant, aber was mich viel mehr interessiert, Merlin, bist du bereit für den 12.11.?
Steht in deinem Kalender schon fett, 12.11. HSV.
12.11., 12.11. ist doch der Live-Podcast.
Nagel ihn fest, Leute.
Direkt live.
Ja.
Ja, ja. Er kommt da nicht raus.
Da kommt er gar nicht raus.
Und Philipp so.
Ja. Eigentlich wollten wir das noch dribbeln.
Ja. Ja. Hat Philipp dir eigentlich schon die guten Nachrichten übermittelt? Also nein, Philipp, welche gute Nachrichten?
Das wäre geil, das wäre geil. Damit nochmal so einen kleinen Trailer für die Ankündigung. Eigentlich geil,
machen wir.
Ja. Du findest doch, du bist doch mal ein Freund der Fans und wenn sich Fans so irgendwie so, keine Ahnung, so was machen und irgendwas ins Leben rufen, das unterstützt du doch, oder?
Ja, unterstütze ich.
Und wenn die dann irgendwie so sich treffen und so 1000 Leute und so, das findest du auch cool und dann ist doch cool, wenn du Zeit hast und ja, okay, da so auf der ersten Nummer kann doch nicht
raus. Wir müssen auf jeden Fall auch
mal Danke sagen an die Fans, ne?
So. Das auch, und wir müssen auf jeden Fall bei dem Live-Podcast, also ich hatte ja schon was gedroppt in unsere Gruppe, was ich auch sehr lustig finde, was wir machen sollten, wenn Merlin kommt. Und wir müssen die Leute auch irgendwie mit einbinden.
Ja, auf jeden Fall.
So, und vielleicht machen wir vorher, genauso wie wir es bei Instagram machen, irgendwie stellen wir eine große Box auf, wo jeder eine Frage reinstellen kann.
Oh ja.
Und dann ziehen wir random die Karten raus.
Gibt es doch sogar so ein Online-Tool, wo die dann, während die da sitzen, so Fragen stellen können und wir können die dann aufrufen. Das könnte man ja auch mal initiieren.
Da machen wir.
Das ist ja hier alles.
Flipchart und alles.
Flipchart. Ja. Muchel holt mal eine Dia-Show raus, ein Overhead-Projektor.
Ein Ovi.
Ja, aber ist gut. Also es wird sehr, sehr gut werden. Und wir haben Tickets postet. Also einfach auf Schauspielhaus gehen, ne? Das ist da verlinkt mittlerweile.
Gibt's da HSV ein oder so?
HSV, meine Frau.
So viel HSV-Veranstaltungen
gibt es nicht. Live-Podcast.
Ja, und dann.
Von den Fantastischen Vier.
Dann Abfahrt. Es wird geil werden. Ja, also, da würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Jetzt haben wir das Spiel. Oder gab es was noch zwischen Freitag und Sonntag, dem Spiel? Nee. Du bist hingefahren, Muchel.
Ja. Fünf von 34 jetzt. Sonntagabend 19:30 und es gab ja vor dem Spiel, also wir sind erstmal mit dem Auto gefahren, die Anfahrt war schon eine glatte 6 minus, weil irgendwie Hamburg, ne, verkaufsoffener Sonntag, Elbtunnel gesperrt, alle sind durch die Stadt gefahren.
Scheiße.
Das war schon zum Abgewöhnen, die Hinfahrt. Dann auf der Autobahn viele Staus und Baustellen und so. Also hat lange gedauert und dann Berlin natürlich ist ja auch im Osten dann Union, so das heißt nicht wie zur Hertha, wo du irgendwie eine ziemlich schnell am Stadion bist, Olympiastadion, sondern musst einmal komplett mit der Stadtautobahn einmal drumherum. Also es war schon eine relativ lange Anreise und wenn man sonst immer irgendwie die Hertha im Kopf hat, dachte man so, komm schnell mal nach Berlin. Dauerte dann doch ein bisschen. Und die Parkplatzsituation da rund ums Stadion, Alte Försterei, ist auch jetzt nicht die beste, sag ich mal.
Musste man sich wieder einen Tag vorher irgendwo
akklimatisieren. Quasi so in etwa. Und die Leute haben geparkt wie die letzten Menschen da. Also,
kann es sein, dass da ein paar Fans aus der Kurve auch Probleme hatten mit der Anreise? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwann dachte ich so, sag mal, wird da der Block gestürmt? Weil irgendwas ist da komisch, da ist so viel Bewegung bei uns.
Also nicht nur bei uns, sondern es war auf beiden Seiten so. Kommen wir mal erstmal zu unserem Blog. Also es war so, dass man ins Stadion reingekommen ist und die Szene komplett vorm Stadion stand. Also schon im Stadion, aber noch nicht in dem Block drin.
Okay.
Und sind auch mit Bussen gefahren und sind haben auch im Stau gestanden, ja, haben in Hamburg lange gebraucht und dementsprechend waren sie relativ spät erst am Stadion, also zumindest ein Teil der Busse. Und da sie eine Choreo geplant hatten und auch angemeldet hatten, waren sie natürlich mit super viel Material unterwegs. Und wie das immer so ist bei den Ultras, laufen sie erstmal zusammen, dass sie ihr Material dabei haben. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch aus Erfahrung in anderen Städten, wo man dann mal irgendwie abgezogen wird oder versucht wird, die Choreo irgendwie zu catchen oder Doppelhalter und Fahnen irgendwie zu erbeuten, was dann so die Souvenire der Ultras sind. Und nun standen sie da, hatten den Einlass und die Sicherheitskontrollen dauerten dementsprechend lange, weil sie dann angefangen haben, das ganze Material wirklich ins kleinste Detail zu kontrollieren. Die Fahnen, und dann mussten die Spruchbänder ausgerollt werden und alles musste angeschaut werden, die Trommeln und ne, in der Hoffnung, oder natürlich mit dem Hintergedanken auch, dass kein Pyro mit ins Stadion kommt, hat ja super funktioniert.
Auf beiden Seiten so.
Und dementsprechend war die Szene dann erst so, ich glaube 20, 25 Minuten nach Spielbeginn, waren sie dann durch mit ihren Kontrollen und sind dann ins Stadion gestürmt und man hat vorher schon, also Nico der Capo hat schon ein paar Mal irgendwie was angestimmt, aber ohne Megafon, weil auch das Megafon kommt erst zum Einsatz, wenn die Szene wirklich komplett da ist, dann machen sie den kontrollierten Support, so war es so, er hat einfach was angestimmt und ohne das mit Megafon und ohne seine Gruppe zu machen.
Ja, aber dementsprechend war die Stimmung halt zum Anfang nicht so, wie man es sonst kennt, gerade auswärts. Irgendwie gerade in München war sensationell, Gladbach war ja ein Weltklasse-Support auswärts. Und da fehlten die ersten 20, 25 Minuten, fehlte dann schon auf HSV-Seite Support. Aber auf der anderen Seite bei Union war auch die Szene noch nicht drin. Auch da war kein Support. Die haben aber ein paar Minuten eher als der HSV wieder angefangen zu supporten. Ich würde mal sagen, so 5 Minuten eher. Die hatten einen Polizeieinsatz in der Stadt und da wurden die Ultras von denen auf dem Weg zum Stadion wurden kontrolliert und rausgezogen, weil sie wohl vermutet hatten, dass sie irgendwo irgendwelche HSVer angreifen wollen, was sie aber gar nicht wollten, sondern waren einfach nur auf dem Weg zum Stadion. Gab es einen Polizeieinsatz und das dauerte krass. Und verzögerte sich dann eben auch. Und da war die Szene dann auf der anderen Seite eben auch so, dass sie gesagt haben, erst wenn die aktive Szene da ist, fangen wir an zu supporten. Dementsprechend war auf beiden Seiten war es zum Beginn des Spiels eher erstmal ruhiger.
Ja.
War natürlich auch gleich der Elfmeter, der dann eben ohne die Gästefans und ohne die heimischen Fans irgendwie gepfiffen worden ist. Ja, hat aber
alles gut geklappt.
Hat alles gut geklappt.
Wie war aber Support so generell hinterher, war das?
War gut.
Union hat aber schon Gas gegeben dann.
Hat schon Gas gegeben, auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich München und auch Gladbach vom Support her besser fand.
Von uns, ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass die Szene später dazu kam oder dass es dann erstmal, es wurden Fahnen aufgehängt, dann Fahnen verteilt, Doppelhalter verteilt. Also es war sehr viel Unruhe drin, was sonst alles immer vor dem Spiel passiert, dass du dann wirklich mit Support, mit Spielbeginn starten kannst. Vielleicht lag es daran und vielleicht waren viele auch genervt davon, wie die ganze Situation war. Es gab natürlich auch ein großes Spruchband, einmal gegen die Anstoßzeiten wieder, weil 19:30, eigentlich war es damals immer gedacht, ne, alle Spiele 15:30 und die anderen Zeiten kamen dann irgendwann dazu, weil es eben durch Europapokalspiele, wenn du Donnerstag gespielt hast, dann wurde gesagt so, ey, wir können nicht jetzt auf dem Samstag wieder 15:30 spielen, also wurden Spiele auch auf andere Tage und andere Zeiten verlegt, aber nun der HSV oder Union haben beide, spielen sie nicht Europapokal, auch wenn Kato es gerne
noch
möchte.
Noch nicht.
Und kriegen dann ein Spiel auf dem Freitagabend um 19:30. Und das war klar, dass da ein Spruchband geben sollte und auch von beiden Seiten, ich glaube bei Union war auch was dazu zu lesen, ist schon echt uncool, ja. Irgendwie so ein Spiel, so ein Auswärtsspiel irgendwie 19:30.
Wir hatten generell noch nicht so richtig die Samstags 15:30 Spiele. Bislang war immer irgendwie noch eine.
Naja, das letzte Heimspiel war jetzt 15:30.
Ja, genau, aber davor war alles.
Ja, ja, gut. Ist jetzt auch erst der 5. Spieltag.
Sonntag.
Der nächste, jetzt Mainz, ist auch wieder auf dem Sonntag.
Es gibt ja auch nur noch
Sonntag,
so 4 15:30 Spiele. Oder
ja,
so.
es ist alles unheimlich. Das macht schon wenig Laune, weil ich bin da auch in diesen ganzen Sachen noch gar nicht drin, wann die Spiele jetzt sind. Dann hast du eins irgendwie 15:30, hast eins 17:30, eins 19:30. Also es ist echt ganz schön zerstückelt, dieser ganze Spieltag.
Ja, also
alles fernsehgerecht.
Also. Aber jetzt nochmal ganz kurz Positives, auch wenn der Support von beiden Seiten noch nicht da war, das wurde auch übrigens kommentiert, also meinte auch der Kommentator, hier ist es noch relativ ruhig, aber das wird noch, hat er nur kurz gesagt. Von Sekunde 1 an habe ich dieses Spiel sehr anders wahrgenommen, als ich mich darauf eingestellt hätte, es mir anzugucken, muss ich sagen. Ich habe direkt gedacht, krass, viel Ballbesitz, viel Kontrolle. Was ist mit diesem Verein passiert?
Ja. Von der Aufstellung war gar nicht so viel anders.
Aufstellung war komplett gleich, glaube ich. Merlin Polzin, warum soll ich was ändern? Das Leistungsprinzip, die Mannschaft hat gewonnen, also alles gut.
Und aber das fand ich schon sehr besonders, ne? Weil wenn man bedenkt, dass die Mannschaft halt bisher nicht eingespielt war und auch die letzten Jahre, auch in der zweiten Liga, in der letzten Saison, diese Abwehr ständig umgestellt werden musste und man wirklich immer wieder durch Karten, durch Verletzungen, durch schlechte Leistungen da rotiert hat, bis hin, dass man seine Stütze, den Kapitän Schonlau himself, dann irgendwann auf die Bank setzen musste, fand ich es jetzt so erleichternd, mal irgendwie mit der gleichen Aufstellung anzufangen. Also ich hatte so ein richtiges positives Gefühl, weil ich glaube, die Mannschaft braucht das jetzt auch. Jetzt wird es zwangsweise wieder Veränderungen geben, ne, durch Geschichten, die da passiert sind.
Hat Dompe letzte Woche von Anfang an gespielt?
Wer?
Dompe?
Mhm.
Hat er von?
Ich glaube, ja.
Okay. Und selbst wenn, ne, dann wäre es jetzt nur Veränderung. Und das fand ich jetzt, war schon mal für mich so perspektivisch einfach auch was mega Wichtiges. Und ich hoffe, dass Merlin da irgendwann seine Stammformation findet.
So. Ja, Stück weit, ich denke, ja, Stück weit hat er sie gefunden. Ich überlege gerade, Wer gut, wer schlecht war.
Naja, ich finde, Lokonga hat man jetzt, glaube ich, nicht geholt, um ihn dann ab und zu mal von der Bank zu bringen.
Nee. Ja, man muss fairerweise sagen, Remberg
Genau, erste umso Halbzeit schöner, dass Remberg da über, ihm das Leben schwer macht.
Er überperformt
ein bisschen. Wahnsinn.
Genau, also Remberg stellt Polzin vor die Aufgabe, sich zwischen ihm und Lokonga da vielleicht entscheiden zu müssen. Und der zweite, der da, finde ich, überraschend gerade sein zweites Pflichtspiel hintereinander macht, ist Ryan Philippe. Auch völlig zu Recht, ja, wenn man die Leistung anschaut. Aber wenn man den Namen und die Erwartungen anschaut, von mir persönlich jetzt, hätte ich gesagt, wäre das keiner für mich gewesen, der in der Startaufstellung steht. Macht's aber super. Ja.
Und auch Gocho Laischwili ist ein echter Gewinn für die Mannschaft, finde ich.
Also, du hast es angekündigt, Muchel, ja. Dass er Spaß macht. Und jetzt
hätte ich auch nicht gedacht, genau.
Also, mega flexibel, finde ich auch irgendwie. Und ja,
also,
stark.
Finde ich, ja, er ist gut. So ein Muheim hingegen hat noch nicht so richtig in die Saison gefunden.
Nee, wurde nachher gelb-rot gesperrt, glaube ich.
Ja, war also ganz knapp vor der gelb-rot.
Kurz vor gelb-rot.
Wurde dann 80. oder keine, weiß nicht, so ausgewechselt.
Luka Vuskovic hat Merlin Polzin übrigens nochmal gesagt, da arbeiten, also der ist ja jetzt quasi Abwehrchef und mit seinen 18 Jahren und hat ihn nochmal sehr gelobt, dass er wohl sehr schnell hier angekommen ist und fantastische Fortschritte schon in den ersten zwei Wochen jetzt gemacht
hat. Auch wenn Merlin Polzin, glaube ich, das Wort Abwehrchef nicht so gerne mag, habe ich mal in einem Interview gehört. Er umschifft.
Er hat es auch nicht gesagt, sondern ihm wurde die Frage halt so gestellt.
Abwehrboss hat er gesagt, ne?
Ja. Im Mund gelegt, also, aber ja.
Ich finde die Körpersprache von Vuskovic finde ich wirklich beeindruckend, weil also erstmal, weil es ein 18-Jähriger ist und er wirkt so selbstverständlich, selbstbewusst, also er macht viele Ansagen, er wirkt überhaupt nicht verunsichert, also er ist da so ein richtig gestandener Spieler hinten drin. Negativ wiederum finde ich an ihm dann ab und zu auch, ein paar Sachen gelingen ja dann auch noch nicht, aber er wirkt da wie ein krasser Leader, also macht Ansagen, aber ein paar Sachen gelingen dann eben auch manchmal nicht, dann gibt es so Missverständnisse und dann ist schon immer der andere schuld, immer ein Kopfschüttler, immer ein Fingerzeig auf den anderen, so. Das kann auch sein, das kann ja richtig sein, dass der andere einfach da gepennt hat oder nicht mitgedacht hat, aber sicherlich wird es auch mal ein, zwei Fälle geben,
wo er vielleicht
oder ja, oder wo die einfach noch nicht eingespielt waren und wo es dann an seinem Pass lag, dass der nicht ankam. Trotzdem ist mir das tausendmal lieber so, als so ein stiller Junge, der da hinten noch ganz schüchtern und nur seinen Job machen will, sondern er soll da eben aufgrund seiner Qualität eben auch Verantwortung übernehmen und das mit 18 Jahren. Also das finde ich krass. Total.
Wir haben auf jeden Fall jetzt im Vergleich zum Beginn der Bundesliga oder vielleicht zur ersten, zweiten, dritten Spieltag haben wir eine Abwehr oder eine Mannschaft, die defensiv stabiler steht, die defensiv eingespielter ist. Wir haben auch personell vielleicht jetzt mit Fadli, Vuskovic, Omari das fehlende Puzzlestück mit Vuskovic gefunden. In der Luft hat der Kommentator auch gesagt, hat irgendwie jedes Duell gegen seinen Gegenspieler Ilic oder wie er auch immer heißt, gewonnen bis zum gewissen Zeitpunkt. Also richtig, richtig stark. Da haben wir eine sehr gute rechte Seite mit Gocholesch, Willi und Philippe.
Hat auch richtig geackert, finde ich.
Ja, am Anfang nicht so. Da war rechts, also keiner hat da irgendwie richtig so performt.
In der ersten Halbzeit hatte Philipp, glaube ich, also bestimmt 3-4 Abschlüsse. Ne? Also,
ja. Der hat richtig geackert, nach vorne und nach
Fairerweise hinten. Muss man sagen, Elfmeter auch verschuldet. Ja, ne? Also verschuldet.
War unnötig einfach.
Zum Glück kein Gegentor, aber normalerweise
kann
schwierig,
sein,
so richtig. Ja. Aber auf jeden Fall die rechte Seite richtig krass. Irgendwann war auch mal, ich glaube Ende der ersten Halbzeit eine Statistik bei Sky, 44% der Angriffe über rechts und der Rest hat sich aufgeteilt auf Mitte und links, wo man eigentlich immer dachte, unsere linke Seite mit Muheim und Dompe ist unser Prunkstück, die haben noch gar nicht so richtig in die Saison gefunden.
Dompe hatte ganz schön viele, hat ganz schön oft den Ball verdattelt, so aus meiner Sicht. Also der war nicht so konzentriert bei der Sache.
Also ich habe das Gefühl, Dompe wird auch extrem von allen Mannschaften immer gleich irgendwie gedoppelt und da haben sie schon ein ganz spezielles Auge drauf geworfen. Total. Der ist auch, also er ist noch nicht angekommen, er hat noch nicht den Weg gefunden. Ich glaube, es wird die Spiele noch geben, wo er das auf jeden Fall beweisen kann, aber aktuell hat man sich schon sehr auf ihn eingeschossen, was aber vielleicht sich auch ändert, wenn man ihm jetzt auch merkt, also vorher wusstest du ganz klar beim HSV, Dompe ist kann der Unterschiedsspieler oder ist ein Unterschiedsspieler, den muss man im Auge behalten, aber wenn du jetzt merkst, dass die Mannschaft langsam anfängt zu funktionieren, dann musst du dich halt auch auf mehr Spieler irgendwie konzentrieren.
Und das ist ja das Prunkstück mit Vieira, dass du dann sagen kannst, wenn die gegnerischen Mannschaften sich auf Dompe einstellen und den beispielsweise doppeln, dann ergeben sich ja zwangsläufig woanders Räume und dann musst du eben über rechts oder über Vieira durch die Mitte kommen und da muss ich auch ganz sagen, wenn es einen Spieler gibt, der die höchste Ballverlustquote haben soll in unserer Mannschaft, dann ja bitte Dompe, der soll ja gezielt, also wenn man einen Spieler pickt, wo man sagt, geh du am mutigsten und am riskantesten ins 1 gegen 1, dann bitte Dompe. Also dann bitte jetzt nicht irgendwie der Holzfuß aus der Abwehr sozusagen, der das offensiv noch nie gemacht hat, sondern dann Dompe. Und da muss ich sagen, das fand ich nicht so schlimm. Und ich fand vor allen Dingen, was aber auch beeindruckend war, dass man irgendwie so dachte, man ist oder nicht nur dachte, man war ja auf Augenhöhe, ja, mit einem gestandenen Erstligisten, also mit jemandem, der einen höheren Transfermarktwert hat von der Mannschaft her als wir. Und das spiegelte sich dann auch in so ein paar Zahlen wieder. Ja, Ballbesitz 66% ist, finde ich, relativ extrem über 90 Minuten, dass man auswärts bei Union, ja.
Ist natürlich auch deren Taktik gewesen.
Ist deren Taktik
gewesen. Also die haben ab der Mittellinie erst angegriffen. Das heißt, man konnte sich hinten den Ball hin und her schieben. Und wie wir wissen, unser Offensivspiel, da wird es auch gerne hinten erstmal hin und her geschoben, ja, weil vorne vielleicht noch ein kleines Manko ist, jetzt noch nicht so viel Bewegung drin. Gerade Dompe klebt ganz, ganz links immer und Philippe ist immer so ein bisschen aktiver. Also
korrekt, und deswegen muss man halt die Ballbesitzquote im Zusammenhang immer mit der Passquote sehen. Ja, aber die war dieses Mal bei 88%. Das heißt, es war eine sehr konzentrierte Leistung, also nicht immer vier Pässe, fünfte war weg, sondern wir haben den Ball dann auch irgendwie mal nach vorne gebracht und wieder zurückgespielt. Also es sah wie ein gestandener Erstligist aus, unser Fußballspiel.
Ziemlich genau, vier Pässe sind angekommen, fünfter weg, würde ich sagen, bei 88. Ja. So ungefähr.
Was an den Ballbesitz, also was auch noch besonders war an der Statistik, wir bleiben unserer Linie treu, das ist vielleicht auch mal eine interessante Frage, wir bleiben weiterhin die Mannschaft, die immer weniger läuft als der Gegner. Vielleicht kann man da Polzin mal fragen, was es damit auf sich hat irgendwann. Ich denke mal, das wird sich in der Saison, wenn die Taktik so bleibt, auch nicht mehr ändern.
Kräfte sammeln für DFB-Pokal und dann der kürzeste Weg nach Europa.
Genau, und immerhin haben wir ja gelernt, dass egal, ob wir viel Ballbesitz oder wenig Ballbesitz haben, irgendwie laufen wir trotzdem weniger. Also es hat schon mal nichts mit dem Ballbesitz zu tun anscheinend. Da stehen wir anscheinend kompakt.
Vielleicht liegt es auch daran, dass wir offensiv noch nicht so gefährlich sind und vielleicht einfach noch ein bisschen zu langsam nach vorne sind, aber ja.
Wir haben ja aber eigentlich eine gute rechte Seite. Links ein bisschen ausbaufähig, Muheim so Standards gut. Durch die Mitte eigentlich jetzt mit Viera, Remberg auch gut. Königsdörfer, Muchel, was war Talk of the Town da im Stadion um Königsdörfer?
Unglücklich, und ich hätte mir tatsächlich Glatzel deutlich früher gewünscht. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, ob das wirklich der Trainingsrückstand ist oder ob er sich in der Woche nicht so anbietet und Königsdörfer sensationell performt im Training.
Also ich habe, tatsächlich Polzin auch in der PK thematisiert, also Königsdörfer macht wohl unfassbar viele Tore im Training, also da wohl, ist er wohl richtig am performen, so wurde das hier zumindest gesagt, und jedes Mal sagt Polzin, er wartet nicht mehr lange auf das Waffelritual und ist sich ziemlich sicher, dass er sich nach dem nächsten Spiel dann mal eine Waffel backt. Also er scheint da irgendwas zu sehen, was schon kitzelt, aber noch nicht zündet.
Vielleicht. Aber gerade jetzt gegen Union, ich hatte gerade auch in der ersten Halbzeit, es kamen so viele Flanken auch rein.
Ja.
Und da hätte ich mir einen Glatzel schon gewünscht irgendwie. Also wenn du schon so viele Flanken kommen, dann wäre da vielleicht besser gewesen.
Also wenn die Mannschaft so spielt, ne, man hat ja jetzt wie gesagt so ein paar Überraschungen in der Aufstellung, die man nicht so eingeplant hatte, die jetzt aber dann ihre Leistung bringen. Aber umso schöner ist es dann in solchen Momenten zu sehen, dass man Lokonga, Glatzel, Capaldo und demnächst auch so einen Paulsen hat, die dann von der Bank kommen oder von Anfang an spielen. Bei Paulsen, ich will jetzt nicht der Spielverderber sein, muss ich aber auch ehrlich zugeben, man hat mit Königsdörfer vor der Saison nicht geplant. Und es war sicherlich auch geplant, dass Paulsen dann der Stammspieler vorne drin ist. Also diese Königsdörfer-Geschichte, die ist spontan entstanden, die geht jetzt auf und Polzin hat Gefallen dran gefunden. Das war jetzt aber keine langfristig geplante strategische Komponente, wo man gesagt hat, ich glaube mittlerweile dran, dass er sagt, ey, ich brauche diesen Spielertypen, ich brauche nicht Etage 2, sondern so einen schnellen, flinken, am technisch starken Spieler vorne drin. Aber das war nicht geplant, also das ist kurzfristig entstanden.
Nein, weil er war zum Beispiel in den ganzen Vorbereitungsspielen auch immer erster Stürmer. Das erste Vorbereitungsspiel war immer Start, Start, Start. Dann war natürlich so wahrscheinlich irgendwie, ich sag jetzt mal, in Kommunikation mit der sportlichen Leitung, so, die werden ja sicherlich gesagt haben, ey, brauchst du den so 1000%? Dann kann der Coach, hat er jetzt kein Veto-Recht, aber könnte er vielleicht sagen, so, ey, er nimmt mir jeden Spieler, aber nicht den. Aber du kriegst ja für viele HSV-Spieler, bekommst du ja nicht diese über 3-4 Millionen, zumindest aus der zweiten Liga halt nicht. Und das wäre einer gewesen, wo du alles wieder hättest mit refinanzieren können. Hat halt nicht geklappt, nimmt er natürlich gerne an. Aber es war jetzt nicht so, dass er, glaube ich, so dann irgendwie ab dem ersten oder kurz vor Beginn der ersten Bundesliga jetzt auf einmal ins Sturmzentrum gerückt ist. Und davor war immer jemand anders, sondern
Nein, aber du hast Paulsen nicht geholt, um ihn dann von der Bank ab und zu mal reinzubringen. Auch wenn mal gesagt wird, so ja, der kann auch neben dem Platz eine gute Rolle erfüllen und somit sagen,
als also Kapitän. Also dann machst du für mich zum Kapitän, ne?
Sagen genau, so. Also es ist, war schon geplant, dass Paulsen da eher vor.
Ja, das auf jeden Fall.
Das ist übrigens auch eine Frage, die sehr oft gestellt wird oder sehr oft Thema ist. Keiner von den gewählten Kapitänen steht zurzeit auf dem Platz und da wurde Merlin jetzt auch öfter drauf angesprochen, ob man jetzt das Gefühl hat, man hat da Fehlentscheidungen getroffen oder wie er das sieht, aber er meint wohl, dass Paulsen, auch wenn er nicht spielt, sehr, sehr stark in der Führungsrolle wohl angekommen
sei. Er war gestern auch nach dem Spiel, stand da auch mit auf dem Platz und hat mit den Spielern, hat mit Glatzel ganz viel diskutiert, haben irgendwelches noch über das Spiel gesprochen und irgendwie analysiert. So, also er ist da auf jeden Fall viel im Austausch und nah dran an der Mannschaft. Also das kann ich nur bestätigen, das sieht man auch als Fan auf der Tribüne. Wen willst du jetzt, ich sage jetzt mal von der Startelf, also Heuer Fernandes,
also, Muheim war Torwart, also ganz kurz, Torwartdiskussion können wir abhaken.
Ist im Keim erstickt.
Ich meine aber jetzt
überragend, kranker Typ.
Wie der Kicker 11 des Tages habe ich irgendwie nur so eine Push-Nachricht bekommen.
Was ist denn mit Omari?
Verletzt. Wie geht's ihm? Gibt also noch keine Infos dazu. Ich glaube tatsächlich, dass die Verletzung von ihm eher
gravierender ist als von
Vieira.
Ja. Vieira, 98. Minute, wollte nochmal einen kleinen Kung-Fu-Tritt rausholen. Rote Karte bekommen. Stadion sah es wahrscheinlich krass aus.
Im Stadion, wir sind alle fest davon ausgegangen, dass die rote Karte nicht für uns ist, sondern für den Unioner.
Ach krass, okay.
Ja, und es wäre auch frech gewesen. Ich finde, das ist so eine Frechheit, was der abgezogen hat. Also dieses schlitzohrige, vom Mainzer Spieler, die hatten leider drei Lockenköpfe, deswegen
Unioner.
Die hatten leider drei blonde Lockenköpfe, deswegen, wie hieß er nochmal genau, der sich da fallen lassen hat. Also es war ein Skandal vom Unioner, wie er sich da an Kopf fest, obwohl er dort gar nicht berührt wurde. Und somit natürlich schlitzohrig die rote Karte provozieren wollte für Vieira. Das ist meines Erachtens noch halb professionell, halb schlitzohrig, in meinen Augen als HSV-Fan natürlich total hinterhältig und unsportlich. Dass Aitekin das sich nicht nochmal anschaut und dem Spieler da auch mal eine Lehre verpassen will und ihm sagt, ey, pass auf, du tust hier so, als wärst du am Kopf fast getötet worden und hättest einen Stollen in dein Gesicht bekommen und fässt dir dann irgendwann irgendwo anders hin, weil du merkst, dass du da 0,0 abbekommen hast. Und der Gegner, dann kriegt Vieira ja wirklich auch eine Stütze unseres Spiels, die rote Karte, plus wir sehen da den Schubladentest an seinem Knie und denken so, oh Gott, hoffentlich ist da jetzt kein Kreuzbandriss entstanden und so weiter. Also da war die Welt unfair und nicht gerecht und man sieht auch in der Szene, es gab mir dann wirklich viele Wiederholungen, wie Vieira erst sein Bein ausstreckt, okay, gefährlich, gelb, man kann drüber diskutieren, dann aber im letzten Moment es auch wieder einzieht und nicht da irgendwie durch den Mann treten will. Und spätestens da wird auch eine Gefahr wieder versucht zu beseitigen. Erfolgreich wird die Gefahr beseitigt und der Stollenschuh geht eben nicht in den Gegenspieler rein. Und deswegen fand ich es wirklich eine absolute Frechheit. Ich bin jetzt einfach nur froh, dass Vieira nicht langfristig verletzt ist. Aber die rote Karte tut trotzdem mega weh.
Ja, und sie scheint es ja jetzt im Nachhinein schon auch dann nochmal anders zu bewerten als du jetzt, Kai. Weil theoretisch hätten sie auch sagen können, okay, wir haben gesehen, du hast zurückgezogen, dann bist du ein Spiel gesperrt, oder? Oder jetzt ist halt zwei Spiele gesperrt. Ja, also es wurde ja schon...
Kam eben raus, zwei Spiele Sperre. Das ist schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal...
Das ist die Minimumsperre. Die
Minimumsperre. Ich weiß nicht, ob man trotzdem vielleicht noch auf eins gehen
kann,
so, wenn man irgendwie so normalerweise...
Ja, das meine ich halt, wenn man im Nachhinein sieht, okay, die Entscheidung in der Sekunde war hart, war aber okay, aber dafür jetzt nur ein Spiel Sperre.
Vor allem hat Aitekin das ja nachher so, ja, wir haben es gesehen, so nach dem Motto, ja, ich habe es gesehen, dass er nicht voll getroffen hat und zurückgezogen hat und so. Ich schreibe das in meinen Bericht mit rein. Ja, Arschlecken, das hat keiner vielleicht noch ein Smiley hintergemalt, Ausrufezeichen, aber also, gebracht hat es nichts.
Ich hab mir die im Stadion die Szene, wenn man sie gesehen hat, von weiter weg, hätte ich rot gezogen. Ich wusste nicht für wen, aber zumindest sah die Situation nach einem Foul aus, was irgendwie an der Mittellinie übel war. So, dass da Aitekin in dem Moment sofort gedacht hat, okay, das ist rot. Er muss natürlich sich sofort klar gewesen sein, weil er hat die rote Karte relativ schnell gezückt. Und ich hätte mir einfach in dem Moment gewünscht, dass er kurz nachdenkt, im Zweifel vielleicht schnell die gelbe erstmal zückt, weil er dann die Option hat, sich das zumindest nochmal anzuschauen und zu sagen, so, okay, ist das wirklich eine rote Karte oder ist er dann nicht mit gelb auch, geht das mit gelb auch
nicht? Kannst du von rot nicht runtertreten auch wieder? Weil der Kommentator hat gesagt, so.
Mal gucken, ob die bleibt. Ich glaube, er hätte sich das nochmal angucken müssen,
also ich glaube schon, der war, also du kannst es dann, glaube ich, wohl laut Kommentator revidieren, wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist.
Und ja, genau, aber das ist es halt nicht. Es genau, ist keine krasse. Und er hätte es revidieren können, wenn es eine krasse. Also hätte er gelb gegeben und er hätte es revidieren können, hätte er noch eine rote geben können, weil das eine krasse. Er hätte gelb geben können, hätte gesagt, okay, und dann schaue ich es mir nochmal an und dann kann ich es revidieren und eine rote Karte geben, wenn es wirklich so krass war. So hat er sich natürlich die Chance quasi genommen, weil es keine krasse Fehlentscheidung war. Du kannst dafür rot geben und das muss man einfach mal sagen. Also jetzt, wir haben die Szenen angeschaut, wir haben uns in Zeitlupen das angesehen, er zieht zurück, er trifft ihn nicht am Kopf, der Schauspieler ziemlich viel, aber in dem Moment, wo es so schnell geht.
Auch keine
geht
halt Verletzung, ne? Es gab auch keine Verletzung beim Gegenspieler oder so, oder? Also da ist auch nichts. Aber eins muss ich sagen, bis zu dieser Minute, ja, und wir waren da ja irgendwie, keine Ahnung, in der 98. oder 99. Minute, fand ich das Unentschieden derbe geil.
Ja.
So, und da habe ich dann gemerkt, das ist jetzt leider, das geht so in Richtung, oh Scheiße, bringen wir jetzt nicht ein zu hohes Opfer. Und da ist, Gott sei Dank ist die Saison noch lang genug. Ja, für mich ist Fabio Vera das Herzstück dieser Truppe, hoffentlich irgendwann. Noch konnte es natürlich nicht so richtig unter Beweis stellen, aber er soll es ja werden und die Ansätze zeigen, dass er es werden kann. Und ich wollte diesen Spieler gegen Mainz dabei haben, ja, weil jedes Spiel ist jetzt Gold wert, wo der sich weiter einspielen kann, wo der Spielminuten sammeln kann. Das hat nichts mit diesen 138 Millionen Marktwert zu tun, die Mainz da auf die Platte bringt, wo noch mehr als Union, also es kommt noch mehr Qualität jetzt auf uns zu, aber jedes Spiel auch für die Perspektive ist wichtig so und jetzt ist er wieder raus, ich weiß jetzt nicht, wie lange der raus wäre, wenn er nur verletzt wäre oder wenn er bisher seine Blessuren wieder weg hat, aber das war ein Opfer, wo ich dachte, oh Mist, ob das. Also, wenn er jetzt einen Kreuzbandriss gehabt hätte, hätte ich gesagt, nee, dann lieber verlieren und Vera ist gesund. Aber so passt es jetzt.
Ich bin trotzdem mal gespannt, wie er jetzt das System umstellen wird. Wird er weiterhin so spielen? Ist jetzt, schlägt jetzt die Stunde von Ferrei, der wieder fit ist? Weil aber
der hat irgendwie persönliche Gründe gerade, warum er nicht auf dem Platz steht tatsächlich. Also, da ist jetzt
nicht im Kader.
Ist irgendwas vorgefallen, dass er aus privaten Gründen gerade nicht zur Verfügung steht.
Der hat ja noch gar nicht so richtig gespielt, also der ist ja null drin in der Saison. Also
ja gut, aber er hat bei den Amateuren bei der zweiten Mannschaft hat er mit unterstützt, hat da gegen Altona 93 ein Tor geschossen. Also er ist auch zumindest auf jeden Fall wieder im Wettkampf drin und ist soweit wieder fit, dass er spielen kann.
Ich würde Sambi eine Chance geben, auch wenn das ein ganz anderer Spielertyp ist und du damit automatisch defensiver aufgestellt wirst, würde ich jetzt sagen, bring den auf die Position, dann hast du zwei defensive Sechser. Ja, also leidet die Kreativität nach vorne, aber
kann man eigentlich jetzt schon sagen, dass Capaldo im Moment der Verlierer ist?
Nee, finde ich nicht. Hat ihn ja auch gebracht.
Ja, er hat ihn gebracht, aber also du hast ihn geholt und also, eigentlich schon.
Ich weißt du, warum nicht?
Na?
Ich finde, es ist ein Riesenunterschied. Du spielst ein Spiel nicht mit 11 Spielern. Also das heißt, alle, die nicht in der Startelf stehen, sind nicht gleich automatisch die Verlierer. Ich finde, aus dem Kader sein, in der Saison noch nicht berücksichtigt sein, da kannst du so sagen, ja, die sind jetzt irgendwie hinten dran, die haben ihren Stammplatz nicht.
Glatze ist für dich im Moment auch kein Verlierer?
Doch, Glatze ist so ein bisschen der Verlierer, weil der.
Aber ist auch auf der Bank.
Ja, aber der mit seiner Historie und mit Königsdörfers Historie und so.
Okay, also du legst dir das so zurecht, wie es passt.
Nein, ich finde, Capaldo ist ein Teil der Truppe, hat sich schon gut eingebracht, ist auch in dem Spiel wieder zum Zug gekommen.
Oh ja, da muss ich sagen. Also
Spieler 11 bis 14 und dazu gehört Capaldo, sind für mich noch nicht die Verlierer. Und vor allem Capaldo ist ja jetzt auch nicht immer Spieler 11 bis 14 gewesen. Glatzel schon.
Also ich bin gespannt. Ich würde auch sagen, Lokonga, also Sambi Lokonga wird für Vieira spielen und ansonsten
Omari ist halt, bleibt halt spannend, ne?
Omari, aber da kommt dann wie heißt unser Turunariga?
Turunariga.
Ja, der müsste doch jetzt auch wieder beim Aufbautraining und.
Ja, der ist wieder, also sowohl er als auch Paulsen wurden wieder gesteigert und ordentlich eingebunden ins Training auch.
Rest würde ich sagen, bleibt auch so ein Dompe ist immer noch vor Rössling, Lelisit, Murheim und so weiter bleiben. Königsdörfer kann man tatsächlich überlegen. Ich glaube.
Nach den Aussagen wird er ihn nochmal bringen, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Ja, glaube ich auch.
Er kann natürlich auch zu Hause 60. Minute halt gut und gerne nochmal ein bisschen Schwung reinbringen, ne?
Vielleicht brauchst du auch mal ein bisschen Power von der Bank. So wie
vielleicht kann Polzin jetzt schneller wechseln, wenn Königsdörfer eben nicht so performt, wie wir uns das vorstellen, dann holt er vielleicht Glatzel diesmal ein bisschen schneller. Oder plötzlich steht doch Paulsen auf dem Platz, weil der wieder mehr im Training rangenommen wird.
Ja, eigentlich, wenn Pausen auf der Bank ist, müsste er vor Glatzel sein, ne? Aber
you never know. Verletzungen und schon und blablabla.
Aber dieses Szenario bringt schon wieder Spaß, weil da reden wir über viel Qualität und Potenziale und da sage ich lieber die Qual der Wahl als...
Es ist auf jeden Fall ein 6-Punkes-Spiel gegen Mainz. Die Mainzer sind hinter uns in der Tabelle, haben 4 Punkte, wir haben 5 Punkte.
Und es gibt nur 6 Mannschaften, die ein besseres oder weniger Gegentore haben als wir. Und das mit einer komplett neuen Innenverteidigung. Also das muss man auch mal sagen.
Und einer krassen Bayern-Pleite.
Ja.
So, ja. Die auch schon da reinzählt, muss man ja auch mal sagen. Ja, Mainz. Übrigens, eine besondere Qualität hat Mainz, habe ich festgestellt, jetzt als ich mir die ganzen Sachen mal angeguckt habe. Und zwar Dominik Kohr, ganz besonderer Mann mit der Rücknummer 31, hat was geschafft, was nur die wenigsten in der Fußball-Bundesliga-Geschichte geschafft haben. Er hat sich vorletztes Spiel nämlich die 100. gelbe Karte zugezogen und ist danach auch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. 3-stellig hat bislang nur Stefan Effenberg geschafft. Fand ich ganz witzig.
Krass.
Ja, und also er war letztes Spiel gesperrt, gegen den HSV wird er wahrscheinlich wieder auf dem Platz stehen. Also Obacht nicht nur, weil er auch schon ein Tor geschossen hat und ein guter Innenverteidiger ist, sondern auch Obacht, weil er richtig gerne fault. Seine Leidenschaft.
Die Bilanz gegen Mainz ist eher ausgeglichen, oder? 9 Spiele gewonnen, 9 Spiele verloren und 8 Spiele unentschieden. Also das ist wirklich...
Ja, boah, die Bilanz ist sehr, sehr
ausgeglichen. Die Bilanz gegen Mainz.
Aber ich meine, Mainz hat noch nicht so reingefunden. Also ich habe letzte Saison haben sie die 3. beste Saison der Vereinsgeschichte hingelegt und haben am Ende auf dem 6. Tabellenplatz gestanden. Und bislang läuft es ja wirklich nicht so. Das Einzige, was sie jetzt zu verzeichnen haben, ist ein 1-1 gegen Wolfsburg und ein 4-1 gegen Augsburg. Aber sonst haben sie immer verloren, auch übrigens gegen Köln direkt im 1. Spiel. Und ich würde sagen, es wird ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Ich hoffe, dass ein paar mehr Impulse vom HSV kommen natürlich. Und mir ist auch aufgefallen, jetzt ich habe mir heute die ganzen Zusammenfassungen von den Spielen, die Mainz schon gespielt hat diese Saison, angeguckt. Das ist bislang immer so gewesen, dass da richtige Lücken in deren Defensive waren, die sie dann mit Fouls gelöst haben. Also da wurde schon ordentlich gefoult, war zumindest meine Beobachtung jetzt. Und so war es auch letztes Spiel nochmal. Da hat nämlich der Keeper Zentner eingegriffen, hat dafür direkt rot gesehen und wird auch nicht gegen den HSV auf dem Platz spielen, sondern seinen Vertreter Lasse Ries. Also die haben schon ordentlich Karten gesehen und vor allem in den letzten beiden Spiele nur mit 10 Mann auf dem Platz beendet. Ne?
Wäre das zum Beispiel, dann wäre so ein Rössing Lelisit wahrscheinlich schon einer, den man als Joker eher bringt, weil er einfach nochmal durch seine Wendigkeit und so nochmal eine gelbe Karte zieht. Also das könnte das Spiel von unseren Außen, von unseren quäligen Außen sein, wie Dompe, Rössing Lelisit.
Wir müssen uns aber wahrscheinlich als geduldig erweisen, denn wie wir alle wissen, wir haben bisher nur 2 Tore geschossen in 5 Spielen. Und Mainz es gibt nur 2 Mannschaften, die weniger Tore kassiert haben als Mainz. Und das ist Bayern und Dortmund, die haben nur 3 Tore kassiert. Und Mainz hat nur 6 Tore kassiert. Also es scheint da...
Ja, aber jetzt ist ja der andere Torwart da.
Ja, genau. So. Aber so. Es scheint da auch wild zu sein, aber irgendwie will der Ball da noch nicht richtig über die Linie gehen.
Ja, es ist ein bisschen komisch bei Mainz. Auch in der Statistik, sie haben die meisten gewonnenen Kopfballduelle in der Liga und die meisten Flanken aus dem Spiel heraus, aber so richtig gefruchtet hat das ja trotzdem alles noch nicht.
Also laut Tabelle, wir sind besser am Heimspiel. Wenn man dann die Tordifferenzen nimmt, dann spricht eigentlich alles für ein 1-0 für uns.
Finde ich, ja. Wäre ich auch zufrieden mit. Hauptsache
3 Punkte.
Ja. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu den Topscorern. Amiri mit der Nummer 10 hat ein Saisontor, wie gesagt, der besagte Dominik Kohr, vor dem auch ein bisschen aufpassen, übler Grätscher mit der Nummer 31. Paul Nebel ist aktuell in sehr, sehr guter Form. Der hat die Rückennummer 8, ist in einem offensiven Mittelfeld zu Hause, hat auch schon ein Saisontor. Und Sano, ein Japaner mit der Rückennummer 6 aus dem defensiven Mittelfeld, hat auch ein Tor geschossen, aber schon unfassbar viele Torvorlagen gemacht. Also auf den auf jeden Fall auch.
Bei so vielen Toren kann das ja nicht so viel sein. Also Kane würde jetzt lachen über eine gute Form mit einem Tor.
Wir reden ja jetzt auch nicht über die Bayern, sondern über den Tabellen 14. Und Sano ist aber auf jeden Fall sehr flott unterwegs und auch sehr ambitioniert. Also.
Ja, aber da zum Beispiel Mittelfeld dann Amiri und Sano ist natürlich dann schon ein gutes Duo. Aber Arme Remberg, ne?
Ja, ich glaube, der macht die beide alleine. Und vor Union hieß es auch, ja, dieses besondere Trio, das ist jetzt hier das Trio der Liga, haben wir nicht gesehen. Hat sogar einen Elfmeter verschossen, wa?
Ja. Letzte Woche war noch was. Was ist mit Katterbach los?
U21 jetzt.
Ist versetzt worden.
Wurde versetzt.
Ja. Aber da sagen mir meine Informationen, dass das nur kurzfristig der Fall war, dass er sich in der Trainingswoche eben nicht gut angeboten hat und man jetzt ihn aber nicht endgültig irgendwie wegschicken möchte.
Aber schon so. Eine disziplinarische.
Es ist eine disziplinarische Maßnahme, aber die Tür ist danach wieder für ihn offen. Aber das war jetzt...
Aber es ist, sowas bleibt, oder?
Wurde natürlich auch thematisiert in der PK und da hat Merlin gesagt, dass Noah Katterbach das wohl auch einfach mit der Verletzung und jetzt so lange raus sein und jetzt nie im Kader und so, das hat ihm wohl auch im Kopf ganz schön, also er meinte, das wäre eine Mentalitätsgeschichte. Ist halt die Frage, ob da so ein disziplinarisches, du spielst jetzt hier in der U21, ob das dann dem Ganzen hilft, weiß ich nicht.
Harzer.
Ich wollte es auch gerade vorlesen. Ich wollte gerade Harzer sagen und dann sagst du es. Okay, bitte.
Fragt bei Instagram, was glaubt ihr, bei wie viel Prozent die Mannschaft aktuell steht und wann ist sie bei 100%? Also eine Prozentanzahl, was glaubt ihr?
Ja, ich würde
79?
Sagen, ja, ich hätte jetzt auch so um die 80.
Ja, 85 wäre ich schon. Also ich glaube so ganz weit weg von...
Nein, 79. Offensiv muss da doch noch viel mehr passieren.
Ja, aber so... 10% mehr oder 5%? Ja, gut.
Nee,
ja.
Schon mehr. 20.
Ja, ja, also Tore technisch natürlich schon, wenn man nur die zwei Tore sieht. Wenn ich übrigens nur die zwei Tore sehe, dann, Königsdorf hat noch ein Spiel. Aber danach, wenn dann so ein Glatzel mal sagt oder so ein Paulsen so, ey, Coach, es ist alles cool, aber guck mal, wie viele Tore wir nach 5 Spielen oder nach 6 Spielen haben. Ja, wenn da, vielleicht machen wir doch mal einen Stürmerwechsel, oder? Also da gehen mir dann vielleicht irgendwann die Argumente aus, warum die Stürmer dahinter dann irgendwie nicht mehr spielen dürfen. Ja, okay, also um die 80%. Und wann werden wir diese Saison überhaupt 100% erreichen? Was glaubt ihr?
Ah, ich glaube, noch so 3-4 Spiele.
Und dann sind wir, ist gut. Dann sind wir erreicht, also viele Mannschaften erreichen auch gar nicht so die 100%.
Ich glaube, es klettert jetzt auch stetig.
Ja.
Ich glaube, das war schon wichtig gestern Abend. Ich glaube, das war ordentlich Selbstbewusstsein. Vor allem auch dieses, wir haben tatsächlich dominiert, dieses Gefühl, was ja zumindest in der ersten Halbzeit auf jeden Fall auch gerechtfertigt ist. Und ich glaube, das macht viel mit dieser Mannschaft. Und Merlin Polzin hat auch gesagt, dass tatsächlich der Sieg auch mental viel mit den Jungs gemacht hat. Das hat er über die Woche gemerkt.
Ich glaube auch, dass wir so 100, dass wir es so drauf hätten, 110% so zu erreichen. Ich sag mal so à la Dortmund unter Kloppo, weißt du, wo auf einmal dann, Großkreuz Nationalspieler war und Blaschikowski war irgendwie der Top-Außenverteidiger der Welt und sowas. Ich glaube schon, dass so ein Remberg zum Beispiel, der ist doch jetzt irgendwie schon 5 Millionen wert oder sowas, hast du für 2,5 gekauft, so ein Gottschalk-Willi, der ist doch auch auf einmal, also die sind schon irgendwie viel, viel mehr wert. Ich will jetzt nicht nur markttechnisch, aber wenn wir jetzt noch ein bisschen besser zusammenspielen, ich glaube schon, dass wir dann, dass wir uns in so einem Flow spielen könnten.
Ja. Wäre geil, auf jeden Fall.
Seid ihr,
ja? Wollte ich gerade sagen, ihr seid alle da? seid ihr da?
Ja. Ja, jein. Ich bin tatsächlich Sonntag 17:30. Wir fliegen eventuell nochmal nach Spanien. Also zu der Familie von meiner Frau, das ist ein langes Wochenende, spontan, da nochmal zu den Großeltern das Geburtstag.
Also 50-50.
Nee, es klingt nicht so, weil ich habe gerade im Kopf, es gibt nämlich einen Sonntag, Sonntag einen Flug um 7.30 Uhr, den sehe ich nicht, und der andere Flug, es gibt nur 2 Direktflüge, ist spät. Und so spät, dass ich da nicht dabei sein kann, bitter.
Okay, also das Ding ist durch.
Ja, wir sind noch nicht gebucht, aber wenn wir buchen, ist das Ding durch. Ja.
Du könntest ja aber auch sagen, dass der Abendflieger voll ist.
Mhm. Ja, das könnte ich tatsächlich sagen. Das wäre nicht.
Ratter, Ratter.
Ich glaube, der Geburtstag ist am Sonntagmittag, nämlich das halt einzige Haken. Aber das ist halt bitter, weil es so gegen Mainz ist halt so ein geiles, da geht es halt um so viel. Das ist ein geiles 6-Punkte-Spiel. Mhm. Ah, wäre schon gerne dabei, aber gut.
Ja.
Ja, geil.
Ihr seid sonst alle da, ne?
Ja, safe. Ja. Ich werde wahrscheinlich komplett in den Seilen hängen, weil wir ja Donnerstag, Freitag und Samstag mit Abschlag in der Markthalle spielen.
Ist ausverkauft noch nicht
mittlerweile? Donnerstag noch nicht. Donnerstag, es gibt auch noch ungefähr so 50 Tickets. Also wenn jemand noch Zeit und Bock hat, kann er gerne sich noch den Donnerstag bei Eventim ein Ticket sichern.
Wie ist eure Taktung? Also trinkt man da einfach jeden Tag Alkohol?
Ja,
oder?
Wahrscheinlich schon, ja.
Rockstars, ne?
Rockstar Life, ja. Also wir hatten uns eigentlich mal vorgenommen, Donnerstag mit Alster zu starten, also Donnerstag den Alsterabend zu machen, Freitag auf Bier umzuschwenken und Samstagabend dann
Wodka eh.
Whisky, Cola, ja. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir auch am Donnerstag schon mit Whisky Cola starten.
Ja, wenn irgendwas realistisch ist, wahrscheinlich Whisky, Wasser, Whisky. So ungefähr.
Ja, ja.
Oder Whisky, also Alster-Whisky, sodass man den Freitag so ein bisschen...
Whisky-Cola.
Es wird auf jeden Fall ein wirklich hartes Wochenende. Ich bin echt gespannt, wie ich am Sonntag im Stadion, 17:30 ne?
Ja,
das ist wirklich der einzige Vorteil, dass man ein bisschen noch länger schlafen kann. Auf der anderen Seite kann das auch die Gefahr sein, dass du einfach ein richtiges Tief hast, ja.
Mittag. Ich finde, die kribbelt doch schon wieder. Ja, das ist doch ganz geil.
Ich hätte auch lieber so ein Samstagsspiel, wenn ich ehrlich bin, anstatt Sonntag.
Ja.
Ich verfall bei Mainz schon wieder in so eine Schwarz-Weiß-Denke. Ja? Also wenn der HSV gegen Mainz ein gutes Spiel macht, einen Punkt holt oder gewinnt, dann bin ich bis oben hin euphorisiert und freue mich und sage, ey, erste Liga, es bockt, in der Mannschaft steckt so viel Potenzial. Auf der anderen Seite bin ich aber auch so, wenn die jetzt gegen Mainz dann wieder verlieren zu Hause, dass ich mir denke so, boah, ey, wieso schafft die Mannschaft das nicht, das Potenzial abzurufen? Und ich glaube, es gibt auch immer, ich finde, das ist gefährlich, weil es gibt ja irgendwie, die Wahrheit liegt ja meistens in der Mitte und die Mannschaft muss sich noch finden und dies, das, aber deswegen, ich hoffe, dass ich so eine klare Birne habe am Sonntag um 17:30 im Gegensatz zu Samstag 15:30, dass ich das dann so ein bisschen besser einordnen kann. Aber naja, ich bin gespannt.
Eine der wichtigsten Fragen noch hier, ist Pia Single?
Ah. Ich wollte gerade sagen, ja, nein, bin ich nicht. Also,
gut, ist das auch geklärt.
Unter der Woche.
Oh. Ah, ja, kurzer Tipp noch für das Spiel.
Oh, Pia, du hast sehr gut getippt.
Also, ich habe ja getippt wie eine junge Göttin.
Ja. Wie viele Punkte hast du gemacht?
20. Bin nicht mehr Spieltagsbeste, aber ich war es kurz und dachte, Wahnsinn.
Das hat mich so fertig gemacht, weil ich wollte 1-1 tippen beim HSV gegen Union. Und dann habe ich mir gedacht, jedes Mal beim HSV denke ich nie darüber nach, was ich am realistischsten finde, sondern immer so, nee, Niederlage kannst du nicht tippen, dann bist du der Idiot, der Niederlage getippt hat. Unentschieden, nee, come on, dann geh auf Sieg, ist doch HSV. Und dann,
ich habe ja hier im Podcast 1-1 getippt, dann habe ich mich wieder übertrieben beeinflussen lassen von Muchel, der gesagt hat, es fallen ganz viele Tore, ja. Und habe dann 2-3 getippt. Toll.
Ich lege jetzt einen vor, ich tippe 0-0 gegen Mainz.
Ich tippe 1-0 für den HSV.
1-0. Ich glaube, da fallen richtig viele Tore. Ich sage
5-0.
4-1.
Was? Wo kommen die denn her?
Pass mal auf. Ich sage, Dompe trifft zweimal.
Krass.
Heuer in der Form, wie soll der ein Gegentor bekommen?
Eigentor.
Okay.
Von ihm selbst, so wie auf Pauli oder was?
Nee, ich glaube, dass Elf Hartli ein Querschläger.
Oh, no.
Doch, leider
traurig.
Ja.
Naja, ich habe auf jeden Fall 3 Ergebnisse komplett richtig getippt.
Ich habe Freitag vergessen zu tippen.
Ja. Klassiker.
Das gibt Bayern 2 sicher. Ich hatte 3-0 getippt. Ich habe es auch schon eingetippt und dann war
ich habe sogar 4-0 getippt.
War irgendwas anderes und dann hatte ich es. Das ist krass.
Ich habe 3-0. Schade.
Ja, hinten raus war ich noch okay, aber ja,
ich nicht. Ich habe 10 Plätze nach unten gemacht. Bin jetzt 18.
Ah, ich habe einen nach oben gemacht, aber mit diesem Bayern-Ding hätte ich ein paar mehr nach
aber
oben
Lena,
gemacht.
Aber Lena, 1887, 27 Punkte.
Ja, das ist stark.
Die hat nur das HSV-Spiel, hat sie natürlich mit der blau-weiß-schwarzen Brille getippt und hat 1-0 auf dem HSV getippt.
Das ist krass, ja.
Und sonst hat sie fast jedes Spiel.
Das ist ja so heftig, ja. Wahnsinn.
4 Punkte, 4 Punkte, 4 Punkte,
also
3 Punkte.
Also Lena, da hattest du ja eine Eingebung, würde ich sagen.
Selbst die Bayern auch richtig getippt. Ich freue mich auf Sonntag, in welchem Zustand auch immer ich mir das Spiel anschauen werde.
Ruf an, wenn du eine Aspirin oder sowas
brauchst. Es gibt doch hier, wie heißt das da, dieses, wo man...
Elotrans.
Elotrans.
Kann ich dir auch mitbringen, hat mein Freund sehr, sehr, sehr viel zu Hause, der alte
Säufer.
Trinker.
Okay, und hilft das?
Also das letzte Mal, als ich es konsumiert habe, habe ich danach gekotzt.
Okay, und das macht man nach dem Saufen direkt, oder?
Nee, man sollte es noch vorm Einschlafen am besten so ein Wasser auflösen und dann wirst du halt quasi richtig hydriert über Nacht und dann geht's dir am nächsten Tag, dann kommt der Kater angeblich gar nicht erst.
Ich glaube, das A und O ist einfach viel, nochmal einen Liter Wasser trinken, bevor du schlafen gehst.
Ja?
Das ist bei mir immer.
Ja. Okay.
Einfach viel trinken.
Kai?
Ich lache mich tot. So viel wie du trinkst, was soll da noch helfen? Also das ist bei mir das Gleiche. Es ist immer, sich immer erst den Alkohol reinschütten und dann hoffen, dass man mit so einem Wasser gerettet wird.
Aber es gibt ja jetzt hier in diesen Hipster-Hochburgen, gibt es doch dieses, was man sich hier
intravenös... Hier, Leute, das bringt gar nichts. Ja. Also I tried, es ist ganz furchtbar.
Du hast was?
Natürlich.
Hä? Ich habe es noch nie probiert, aber...
Also doch, ich glaube, gegen Kater schon, aber ich habe mir da mal so eine Vitamin-10-Kur verpasst oder so. Also es ging mir nicht besser oder schlechter.
Ach so, ja, ja, gut. Ich glaube, da ist ein bisschen...
Bei Drip-Drip.
Ist ja nicht direkt, dass du, glaube ich, irgendwie dann so den Mario-Stern hast und so... Wahoo!
Nee, das Beste ist immer am Krankenhausantropf. Randa, sagen, Alkoholvergiftung, ich brauche das Zeug, Kochsalzlösung und dann bist du wieder fit.
Also wenn wir hier eine Krankenschwester unter unseren Hörern haben, ich würde mich Sonntag gerne mal anmelden zum Antropf hängen.
Drip, drip.
Ja. Freitag und Samstag vielleicht auch.
Woche braucht eine Quelle.
Und vor allem Montag, meine Stimme, sie wird wahrscheinlich nicht da sein. Aber es wird ein mega geiles Wochenende.
Homeoffice ist Montag.
Ja. Sowieso. Am Montag, oh, und die Kinder haben am Montag auch schon wieder schulfrei. Ey. Oh Mann, ey.
Echt?
Ja. Ja, sei froh, dass ihr noch nicht in diesem Genuss der ganzen Schulfreitage.
In Hamburg Freitag.
Ja. Ja, in Schleswig-Holstein auch, Kollege.
Na, es gibt noch einen anderen Tag, wo sie, ne?
Ja, also Freitag ist grundsätzlich frei. Am Montag ist auch irgendwie so ein Schulentwicklungstag. Da haben die Lehrer sich mal wieder ein langes Wochenende gegönnt.
Ja, schön, wow. Sowas habe ich auch
gelesen. Ich habe gerade gehört, dass...
Die kann man ja auch nicht in den Ferien machen, ne?
Wahrscheinlich. Nee, kann man nicht.
Die haben sowieso, also ich meine, die Schule
Hamburger
ist gerade
wieder losgegangen. Die Hamburger Lehrer arbeiten wohl sehr, sehr viel mehr als in ganz Deutschland, die anderen Lehrer. Die arbeiten 48 Stunden die Woche, wenn es hochkommt.
Wer? Die Lehrer?
Die Lehrer in Hamburg angeblich.
Ja, okay. Im Monat.
Ja.
Nein, keine Ahnung.
Nein. Die Lehrer machen schon wirklich einen guten Job. Ich war immer Doppelklipper mit den Klippo mit den Lehrern. Nee, eher nicht. So, in diesem Sinne, nur der HSV.
Nur der HSV.